Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo zusammen. Sie haben gerade unsere Nachrichten hier live im Programm gehört und die sind wirklich auch von Menschen zusammengestellt. Aber hätten Sie Lust, die einfach auch mal selber zu gestalten? Und zwar mit KI. Bei einem neuen KI-Newsportal dürfen alle mitmachen. Und wie genau das aussieht, ist unser erstes Thema. Die künstliche Intelligenz ist in vielen Berufen angekommen, auch im Journalismus. Und die Frage ist nicht, ob Journalisten KI benutzen, sondern wie. Und wir schauen jetzt auf eine Anwendung, nämlich eine Ein-Mann-Zeitung, die aber jeden Tag 3 Dossiers, also sehr komplexe Themenrecherchen, veröffentlicht. Heute sind das unter anderem Themen zum Iran, zu Ebola und zu Keir Starmer. Und das aus 65 verschiedenen Quellen mit einer Person. Und dabei geht es nicht um die reine Masse an Informationen, die KI natürlich ausspucken kann, sondern um zu schauen, wo kommen die Nachrichten eigentlich her und wie kommuniziert man das transparent? Und das alles mit KI und komplett Open Source. Also alle Programmcodes, KI-Eingabe-Prompts sind öffentlich und alle sind willkommen mitzuarbeiten. Aber bis jetzt ist es noch ein Ein-Mann-Newsroom und darüber wollen wir sprechen mit dem Mann dahinter, nämlich mit Entwickler Dennis Schwenk. Hallo.
Ja, hallo. Ja, sehr schöne Anmoderation. Also, der Ein-Mann-Entwickler Dennis Schwenk hat eine Nachrichtenredaktion, stellen Sie sich das mal so vor. Und diese Nachrichtenredaktion holt täglich 1500 Meldungen und sichtet diese und ordnet diese ein. Bei diesem Prozess stellt der Newsroom fest, aha, diese 3 Themen werden heute global sehr stark berichtet. Und dann werden sogenannte Dossiers erstellt. Und das sind diese 3 Dossiers von heute, die Sie eben gerade genannt haben. Und zu diesen Dossiers werden dann die entsprechenden Quellen zusammengezogen. Und die eigentliche Arbeit heißt dann sozusagen Quellen vergleichen, wo widersprechen sich Quellen, Erzählweise vergleichen, wer spricht, wer positioniert sich wie und ganz wichtig auch, wer fehlt in dem ganzen Kontext, weil das ist ja auch immer wichtig, der Blindspot, den herauszuarbeiten.
Erstmal danke ich Ihnen, dass Sie hier mit so wenig Computerfachsprache wie möglich das nochmal erklärt haben. Aber woher wissen Sie denn, was ein blinder Fleck ist bei Ihnen selber und bei den Quellen? Wie findet man seinen blinden Fleck?
Seinen blinden Fleck findet man darin, indem man einen sogenannten Abgleich macht. Das bedeutet, man klassifiziert die Akteure. Beispielsweise bei einer humanitären Krise sieht man, dass zum Beispiel sehr viele Regierungssprecher, Akteure oder offizielle Quellen diesen Zustand kommentieren, kann aber dann natürlich logisch nachvollziehen, dass zivilgesellschaftliche Stimmen genau zu einer humanitären Krise beispielsweise fehlen. Und das fleckt, also das markiert das System dann sozusagen und legt es transparent offen, dass das System an dieser Stelle nichts gefunden hat.
Also Sie schauen, woher kommen denn die ganzen Quellen, 65 Quellen allein heute? Und wenn ich das richtig sehe, werde ich mir selber oder auch die Hörerschaft sich jetzt nicht immer jeden Tag 3 vollumfängliche Dossiers jeden Tag durchlesen. Da bräuchte man ja selber schon eine KI, um sich das zusammenfassen zu lassen. Aber wenn ich mich zum Beispiel näher für ein besonderes Thema interessieren sollte, dann lohnt es sich, auf Ihrer Website nachzuschauen, um zu gucken, was Sie dazu schon zusammengetragen haben. Ist das richtig?
Ja, genau. Also Sie können mit höchster Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wenn Sie in der Tagesschau ein außenpolitisches oder geopolitisches Thema hören, es auch auf Independent Wire finden. Dann können Sie auf Independent Wire gehen und dann sehen, aha, wer hat hier was gesagt und nicht nur was fehlt, sondern die unterschiedlichen Erzählweisen dieser einen Nachricht, die Sie aus der Tagesschau gesehen haben, nachvollziehen, die einfach mal global bestehen. Es geht ja auch immer darum, aus welcher Quelle berichtet, also aus welchem Mediensystem heraus berichtet eine gewisse Quelle. Und das bringt in sich dann auch schon eine gewisse Färbung.
Und Sie machen das ganz alleine, beziehungsweise Ihr Computer macht das ganz alleine. Und ich hatte ja vorhin auch den Begriff Open Source genannt, also eigentlich eine Einladung an jeden da draußen in der Welt, mit Ihnen mitzuarbeiten. Und kann ich mir das bisschen, Sie haben ja gerade die Tagesschau angesprochen, kann ich mir das so vorstellen, als würden die 20 Uhr Tagesschau einfach von allen möglichen, die mitmachen wollen, gemacht werden? Oder ist es eher so ähnlich wie bei Wikipedia? Wie muss ich mir die Zusammenarbeit vorstellen?
Also ich finde den Wikipedia-Vergleich ganz gut, aber Wikipedia hat ja diesen Wahrheitsanspruch. Ne? Da ist jetzt ein Text und so ist es. Und Independent Wire macht ja etwas anderes. Es sammelt und analysiert Quellen. Es legt sie offen nebeneinander hin. Und in diesem Sinne ist natürlich dieses Open Source Projekt erst an einem gewissen Stand. Das heißt beispielsweise, mein Quelleneingang, von dem wir da geredet haben, diese 65 Quellen sind öffentlich zugängliche Quellen. Es gibt eine gewisse Schräglage, beispielsweise, dass westliche Medien überrepräsentiert sind. Aber wenn zum Beispiel jemand eine Quelle aus dem globalen Süden kennt, kann er die beitragen und dann wird das in das System aufgenommen und ist dann sozusagen beim nächsten Lauf des Systems, also der Pipeline, integriert und zieht auch von dort Nachrichten. Und so kann man dann im Open-Source-Gedanken mitwirken, um das Projekt voranzutreiben.
Also den Wahrheitsanspruch, den Wikipedia hat, den haben Sie nicht, sondern es ist eher der Wahrheitsanspruch der eigenen Leserschaft, die alles gegenchecken kann und soll. Und Sie möchten ja auch nicht Journalistinnen ersetzen, sondern es ist eher ein Zusammenbringen vieler Quellen, was Journalisten recherchiert haben, die nämlich vor Ort waren, ohne Computer, die Menschen interviewt haben.
Genau. Das System hat ja keine physische Komponente. Es kann nur den generierten Text gegenüber den Quellen abgleichen, aber es kann nicht Quelle gegenüber Wirklichkeit oder sagen wir mal Wahrheit, wenn es eine Wahrheit gibt, überhaupt abgleichen. Das heißt, es ist eine ganz konkrete Grenze, die das System dort hat.
Und Sie waren ja früher selber mal bei der Weltgruppe. Jetzt haben Sie Ihren eigenen transparenten Newsroom, wo Sie alle Quellen zeigen, ganz transparent machen. Ist es für Sie die Zukunft von Journalismus oder ist es eher eine Antwort darauf, wie Sie in der Vergangenheit gearbeitet haben?
Also ich würde es als Antwort auf die Vergangenheit deklarieren und nicht die Zukunft des Journalismus, weil Journalismus hat seine Berechtigung. Wie gesagt, ich würde ungern von ChatGPT einen Gastkommentar lesen wollen, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Ich glaube, die journalistische Einordnung, das Whistleblower-Gespräch, die Vor-Ort-Reportage, das sind alles Domänen, die ein KI-getriebenes System an der Stelle nicht einnehmen kann und auch nicht einnehmen sollte. Die KI hat andere Vorteile, zum Beispiel, dass KI kein Ego hat, dass KI keinen Ratenkredit abbezahlen muss für das eigene Häuschen und deswegen weniger zu Konformismus neigt. Diese Vorteile mache ich mir sozusagen an der Stelle zu eigen und versuche, einen sehr transparenten Nachrichtenalltag darzustellen, indem ich diese Dossiers erstelle.
Und trotzdem, vielleicht als letzte Frage hier, ist ja KI fehleranfällig? Also entweder durch, ich sag mal, fehlerhafte Eingaben, die KI gelernt hat, oder auch die berühmten Halluzinationen. Wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist eine gute Frage und es sind auch zwei getrennte Probleme. Also wenn wir jetzt von dieser Färbung sprechen, dann muss man einfach sagen, es gibt ja nicht Färbung. Wir sind alle in einem System aufgewachsen, wir haben als Menschen eine kulturelle Prägung und wir erzeugen Output. Und dieser Output, also diese Ausgabe in Form von Text im Internet, ist die Eingabe für die Trainingsläufe der KI am Ende des Tages. Und so wird automatisch der menschliche Bias übernommen in die KI. Und die Aufgabe ist nicht zu sagen, hey, wir haben hier ein biasfreies System, sondern die Aufgabe ist zu sagen, wir haben hier selbst Bias betrieben und wir markieren ihn und legen ihn offen.
Also Bias oder Bias, also diese eigene Verzerrung einfach durch diese eigene Herangehensweise, dass man seine eigenen Rechercheergebnisse verzerrt. So, und dann gibt's ja noch, womit die KI gefüttert wird und was sie daraus macht, also Stichwort Halluzinationen.
Halluzinieren entsteht eigentlich darin, dass wir Fragen an das Gedächtnis der KI stellen. Das Gedächtnis ist sozusagen das Weltwissen der KI, was über das Training hinweg entsteht. Und genau diesen Gedächtnisspeicher nutzt Independent Wired bewusst nicht. Die einzig erlaubte Quelle sind die Artikel, die vor dem KI-Modell liegen. Also jeder Satz ist per einem Klick an die Originalquelle angebunden und ist dann auch natürlich nachprüfbar. Also die KI darf in diesem System nichts wissen, nur wiedergeben, was nachweislich in den Quellen steht.
Vielen Dank, Dennis Schwenk, fürs Vorstellen. Und ich sage nochmal die Adresse für alle: independent-wire.org.
Ja, ich danke Ihnen und ich hoffe auf Unterstützung.
Die Fußballweltmeisterschaft der Herren läuft zurzeit und Fußballweltmeisterschaften sind für Kinos immer eine Herausforderung. Denn wenn alle Fußball gucken, wer kommt dann ins Kino? Auch die Freiluftkinos verzeichnen bei bestimmten Spielen einen Publikumsschwund. Auch dieses Jahr dauert die WM auch noch länger als je zuvor. Aber die Open-Air-Kinos sind es gewohnt, mit Unwägbarkeiten umzugehen. Ein verregneter Sommer etwa kann das ganze Geschäft vermiesen. Und trotzdem beweisen die Freiluftkinos eine erstaunliche Resilienz. Ihre Zahl ist in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen auf mittlerweile fast 600 Spielstätten. Das macht ein Viertel der gesamten Anzahl der deutschen Kinos aus. Und manche Open-Air-Kinos können von der Fußball-WM sogar profitieren. Christian Berndt über das Freiluftkino in einem langen WM-Sommer.
Ich bin jedes Jahr auf jeden Fall zum Gay-Propaganda. Ich war letztes Jahr hier und war total begeistert. Und obwohl ich heute sehr krank bin, dachte ich mir, ich darf das nicht verpassen und bin sehr brav hierher gegangen.
Miguel ist an diesem Abend ins Freiluftkino in Berlin-Kreuzberg gekommen, um das queere Kurzfilmprogramm Gay-Propaganda zu erleben. Sonst geht er nicht oft ins Open-Air-Kino.
Ich habe so ein Problem mit Mücken, deswegen versuche ich das zu vermeiden, aber schon ab und zu, ja.
Niklas dagegen kommt häufiger.
Ich gehe sehr gerne ins Freilichtkino, weil ich finde, dass es nochmal eine ganz andere Atmosphäre ist als drinnen, weil wenn es im Sommer warm ist, Sonnenuntergang, ich finde es einfach ein tolles Setting.
Sebastian wiederum ist mit Freunden mitgekommen.
Freiluftkino ist eher was Neues für mich tatsächlich. Kino ist für mich so eine klassische Winteraktivität und ich verbinde Kino und Sommer eigentlich nicht so miteinander. Aber jetzt springe ich ja auch auf den Zug auf.
Die Vorstellung ist sehr gut besucht an diesem Abend in Berlins ältestem Freiluftkino, das seine Saison ungewöhnlich früh bereits im Mai beginnt.
Naja, die Berliner sind ja auch mehr verrückt. Insofern kommen die schon, sobald die erste Wärme zu spüren ist. Ne?
Open-Air-Kino läuft in Berlin, meint der Betreiber des Freiluftkinos Arne Höhne, trotz der großen Konkurrenz.
Berlin ist die große Freiluftkino-Hauptstadt der Welt sozusagen. Also gibt es ja 15, 20 Freiluftkinos.
Obwohl die Fußball-Weltmeisterschaft dieses Jahr länger dauert als sonst, ist sie für die Freiluftkinos nur begrenzt problematisch, meint Höhne.
Es hängt davon ab, wie gut Deutschland spielt. Also ganz pragmatisch, wenn Deutschland weiterkommt, dann sind die Tage, an denen Deutschland spielt, nicht besonders besucht. Es sind auch keine Totalausfälle. Es gab früher Zeiten, da wusste man, okay, da kommen nur 10 Leute. Das ist jetzt auch nicht mehr so.
Freiluftkinos können, wenn sie dafür keinen Eintritt nehmen, auch Public Viewing mit WM-Spielen anbieten. Aber das käme für das Freiluftkino Kreuzberg nicht in Frage.
Wenn ich hier irgendwie 900 Fußballfans reinhole, dann habe ich die Nachbarn für die nächsten 20 Jahre gegen mich. Es wäre ein nicht verträgliches Programm.
Nicht alle Freiluftkinos allerdings liegen in dicht besiedelten Innenstadtbezirken. Manche Freiluftkinos in Deutschland zeigen durchaus WM-Spiele, so der geschäftsführende Vorstand des Bundesverbandes der Open-Air-Kinos, Michael Klaus.
Die Kulisse Erdlingen beispielsweise zeigt Spiele, die filmisch in Dortmund, von denen weiß ich, dass sie Public Viewing machen am Hafengarten.
Früher leitete Klaus das Open-Air-Kino Filmnächte in Chemnitz und hier gab es bei der WM 2014 Public Viewing.
Da hatten wir volle Häuser, tolle Stimmung, tollen Gastronomieumsatz und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war dann nochmal eine Finanzierungsmöglichkeit.
Insgesamt aber sind WM-Sommer kein großes Problem für Freiluftkinos, meint Klaus. Mit speziellen Sondervorstellungen zum Beispiel lässt sich Publikum anlocken. Durch die Krisen der letzten Jahre sind die deutschen Freiluftkinos gut gekommen. Von der Pandemie bis zur aktuellen Energiekrise seit Beginn des Ukraine-Krieges.
Open-Air-Kino hat sich eben auch als besonders resilient herausgestellt. Ich meine, Open-Air-Kinos haben schon immer das Wetter sozusagen als nicht planbare Größe, also Krisen getestet.
Deshalb müssen Freiluftkinos immer Reserven anlegen, meint der Betreiber des Open-Air-Kinos Kino Mond und Sterne, Peter Mopilz. Er hat Münchens ältestes Freiluftkino 1994 mitgegründet. Die Idee hatte er aus einem Kroatienurlaub mitgebracht.
Und da sind wir Samstag dann eben mal ins Zentrum gegangen und auf einmal kamen uns alle Leute mit Stühlen entgegen. Da hat das ganze Dorf ist an uns vorbeigegangen, hat jeder einen Stuhl in der Hand gehabt und die sind in eine Richtung gegangen. Dann sind wir da hinterher, da war das die Schule mit der Sporthalle und die Sporthalle hat eine weiße Wand gehabt.
Und auf der wurde ein Film gezeigt. Der damalige Student Mopilz war so begeistert, dass er so etwas auch in München machen wollte. Es war ein leichtes, meint er, die Stadt, Filmverleiher und Sponsoren zu überzeugen.
Jeder fand die Idee klasse und jeder hat gedacht, ui, sowas fehlt in München.
Zum Eröffnungsfilm Der bewegte Mann kamen über 800 Leute. Bis heute floriert das Kino und auch die WM ist kein Problem, meint Mopilz. Das Freiluftkino spielt an 100 Tagen. Die wenigen Deutschlandspiele würden dabei nicht so ins Gewicht fallen.
Man muss halt aufpassen, welchen Film man nimmt. Wir haben da meistens eher so die romantischen Komödien für den weiblichen Anteil. Und ich glaube, dass die ganz froh sind, die eben nicht auf Fußball schauen, dass die eine Alternative haben.
Zwar dürfen Freiluftkinos zumeist keine Filme zum direkten Kinostart zeigen, weil die Verleiher verhindern wollen, dass die Freiluftkinos den im Sommer sowieso schon unter Zuschauermangel leidenden Filmtheatern auch noch die letzten Gäste wegnehmen. Aber das muss nicht schlecht sein, sagt Mopils.
Hat für uns aber auch den Vorteil, dass wir schauen können, welche Filme kommen beim Publikum gut an. Wir können uns die Filme vorher anschauen und wir können dann auch die Filme nehmen, wo wir sagen, ui, das sind Filmperlen, die laufen unter dem Radar, die hätten noch viel mehr Zuschauer eigentlich verdient.
Fußball-WM und Freiluftkinos können also gut koexistieren. Die Hochsaison beginnt für die Freiluftkinos eh erst im August, also nach der WM. Bleibt noch genug Sommer für die Freiluftkinos übrig, falls die FIFA die Weltmeisterschaft in Zukunft nicht noch weiter verlängert.
Christian Berndt über Kinos während der Fußball-WM. Und vielleicht haben Sie ja ein Kino ganz für sich alleine beim nächsten Deutschlandspiel. Am Donnerstag spielt Deutschland um 22 Uhr gegen Ecuador. Also vielleicht Zeit ins Kino zu gehen. Alle Jahre wieder gibt es so einen großen, gescheiterten Kinofilm. Also ein ambitioniertes Großprojekt, das vielleicht Meisterwerk oder zumindest mal Kultfilm werden könnte, aber bei Kritik und Publikum erstmal durchfällt. Vor 2 Jahren war Megalopolis von Francis Ford Coppola, so ein Film. Riesige Kosten, riesige Stars, noch riesigeres Befremden, was das denn nun sein sollte. Und jetzt kommen wir zu einem Film, der dem vielleicht Konkurrenz machen kann, der vergangenes Jahr bei den Filmfestspielen von Venedig die Kritiker eher irritiert hat. Kommt vom Maler und Filmemacher Julian Schnabel und handelt von der Suche nach dem Manuskript von Dantes Göttlicher Komödie. 2,5 Stunden lang Riesenstar-Aufgebot in the Hand of Dante.
Who's Dante?
Who's Dante?
Kein Kinostart für In the Hand of Dante, ab heute bei Netflix zu sehen. Und Kritiker Daniel Eschkötter ist bei mir. Also das Originalmanuskript von Dante wird gesucht, das gibt's aber nicht. Und es spielt zurzeit Dante, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Es spielt aber auch in der Gegenwart und auch irgendwo dazwischen.
Ja, dazwischen ist eher so das Zwischenreich, das dieser Film insgesamt so als Atmosphäre hat, würde ich sagen. Also ein bisschen liest sich das ja so oder hört sich so an, ne, als hätte da jemand Umberto Ecos Der Name der Rose gelesen oder zumindest den Film gesehen. Also mit dem verschollenen, eigentlich nicht existierenden Originalmanuskript, mit der Komödie. Und ja, das ist auch so ein bisschen die Grundidee von dem Roman, der dem Film zugrunde liegt. Das ist so eine Art Metafiktion von einem berühmten amerikanischen Musikjournalisten und Schriftsteller Nick Tashis. Und ja, der tritt in dem Roman selbst als Figur und als Dante-Experte auf und montiert das gleichzeitig mit Szenen aus Dantes Leben. Ja, und genau das macht nun auch der Film von Julian Schnabel so. Also Oscar Isaac spielt in einer Zeitebene eben den Autor Nick Tashis, der Anfang der 2000er für einen New Yorker Mafia-Boss das in Italien eben wieder aufgetauchte Manuskript zur Göttlichen Komödie stehlen und dann verifizieren soll. Und auf einer anderen Zeit, ja, und auch irgendwie Realitätsebene spielt Isaac dann Dante selbst in einer Art spiritueller und kreativer Krise auf dem Weg sozusagen zur Göttlichen Komödie. Und die Dante-Ebene, die ist in Farbe und im 4:3-Format. Und die Manuskript-Heißt-Ebene dann in Schwarz-Weiß und im Breitbildformat. Und das wird dann immer parallel geführt, also auch mit den SchauspielerInnen, die dann in beiden Teilen auftreten und so weiter.
Ja, klingt nach einem filmästhetisch, auch von der Erzählung her, sehr ambitionierten Film.
Ja, also sagen wir es mal so, ein Mangel an Ambition und Willen zur Größe oder vielleicht auch Wahn, das ist da wirklich nicht das Problem. Das stimmt, das ist schon irgendwie so sehr breitbeinig alles.
Aber in Venedig kam er nicht gut an.
Ja, also den verhaltenen Reaktionen war nicht so richtig zu entnehmen. Ist das jetzt total gescheitert? Sind die Leute einfach am späten Abend eingeschlafen? Und also nicht ankommen, das ist für den Film auf jeden Fall leicht. Der ist schon ziemlich eckig, muss man sagen. Also er ist weder gelungen, aber auch scheitern kann man eigentlich nicht sagen. Es fühlt sich so ein bisschen so an, als würde man erwarten, dass ein fertiges Gericht dabei rauskommt, wenn man alle Zutaten an die Wand schmeißt. Also so ein bisschen ist der Film so. Also schon als Genre ist das kaum zu fassen. Das ist halt irgendwie eine Mischung aus Scorsese, der auch mitspielt im Übrigen, und Tarantino-Versatzstücken, aber eher so als B-C-Mafia-Kolportage-Film. Dann gibt es so Elemente eines Bibliotheken-Thrillers, also Umberto Eco-mäßig, wo es unter anderem ziemlich ausführlich um Radiokohlenstoffdatierung von Manuskripten aus dem 14. Jahrhundert geht. Mhm. Und dann haben wir das Dante-Arthouse-Biopic irgendwie, wo dann aber so Leute wie der B-Action-Star Gerald Butler, der spielt in einem anderen Strang einen homophoben Mafia-Mörder, der ist da halt der Papst. Und dann gibt's auch noch eine völlig entrückte Romanze, völlig wolkig mit einer tatsächlich auch ziemlich hölzernen Gal Gadot. Ja, also vom Genre her ist es halt nicht mal eine Mischung, sondern alles irgendwie nebeneinander. Aber mir hat der Film eigentlich geholfen, ein ganz anderes Genre zu verstehen, auf das man im Netz manchmal stößt. Also so in Filmpodcasts, Foren, bei Reddit und so weiter. Da gibt es dann ganz viele Threads zu Filmen, die irgendjemand mal als Gasleak-Movies oder Gasleak-Cinema bezeichnet hat. Also na, auf Deutsch übersetzt hieße das so viel wie Gasleck-Kino. Und ja, In the Hand of Dante ist, glaube ich, vor allem und wahrscheinlich natürlich komplett unfreiwillig ein neuer Hauptvertreter dieses Genres,
okay, wenn es denn eins ist. Ja, Gasleck-Kino, interessantes Genre, musst du mal erklären.
Ja, also die Bezeichnung geht wahrscheinlich auf eine amerikanische Comedy-Serie zurück, auf Community. Die hatte nach einem Wechsel der Autoren mal so eine desaströse Staffel, die kam so schlecht an und war so anders, als die Serie davor war, dass die Figuren der Serie das hinterher mit einem Gasleck-Jahr erklärt haben. Also, dass sie so anders gewesen seien als vorher. Also, die Figuren in Gasleck-Filmen und Serien wirken also so, als hätten sie irgendwelche giftigen oder halluzinogenen Gase eingeatmet und würden sich deshalb so besonders seltsam und unberechenbar und erratisch verhalten. Ja, und es gibt dann so einige Elemente und Züge, die in den Foren immer auftauchen, die Gasleck-Filme besonders oft auszeichnen sollen.
Ja, in der aktuellen Hitze fühlt man sich ja selber wie in seinem eigenen Gasleck-Film. Vergisst ständig Dinge. Welche Momente sind das jetzt bei Hand of Dante oder Dante?
Also so typisch sind zum Beispiel ambitionierte, aber auch völlig sprunghafte und nicht wirklich durchgehaltene Erzählstrukturen. Also so, als seien einfach unfertige Bücher verfilmt worden oder als seien die Filme auch einfach nicht fertig geschnitten worden. Also bei In the Hand of Dante zirkulierte dann zum Festival in Venedig damals ein Screener im Netz und viele Leute in den Foren dachten, das kann unmöglich der fertige Film sein. Und also es gibt zum Beispiel sowas wie den Tod der Tochter von Isaacs Hauptfigur, die wohl ermordet wird, ganz am Anfang des Films. Vorher wird sie ganz kurz eingeführt und dann hört man nie wieder was davon. Das hinterlässt auch wirklich keine Spuren bei der Figur, also das wäre so ein typisches Element. Ja, und alle SchauspielerInnen und Figuren, die bewegen sich und reden so, als würden sie in jeweils völlig unterschiedlichen Filmen und Genres spielen und vorkommen. Also gerne mit komplett aufgesetzten Akzenten oder abwegigen Outfits. Und trotzdem wirkt das alles nicht wie eine geplante Seltsamkeit oder wie sowas wie echter Trash, sondern eher wie ein Unfall halt. Ne? Aber die Art von Filmunfall, bei der man abwechselnd wegsehen oder lachen oder einschlafen möchte. Aber das gelingt dann halt auch irgendwie alles nicht. Also mir zumindest nicht. Mich hat das doch schon auch irgendwie gebannt, muss ich zugeben.
Ja, scheint so, als habe der Film was. Die Zeit wird wahrscheinlich zeigen, was der Film langfristig uns hinterlassen wird. Aber wo ist jetzt Dante in dem Ganzen?
Ja, also es gibt ein paar Zitate und Anspielungen und eben Isaac als Dante mit Martin Scorsese als Mentor. Aber das ist eben auch alles komplett bruchstückhaft und eben irgendwie wie wolkig. Aber zumindest nötigt einen der Film fast das Motto für Dantes Hölle und auch das berühmteste Zitat nochmal anzubringen. Also über der Hölle steht ja, ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Und also das müsste Netflix dem Film halt eigentlich voranstellen, ne? Als Warnung oder als Hinweis, so Beipackzettel, denn das ist vielleicht nicht die Streaming-Hölle hier, aber die Hoffnung, dass man da irgendwie einen zusammenhängenden, geradlinigen oder gar wirklich guten Film schauen kann, die sollte man halt wirklich fahren lassen, bevor man sich darauf einlässt.
Ja, dann danke ich dir, Daniel Eschkötter, dass du uns hier durch die Höllenkreise geführt hast.
Genau. Ja, danke auch.
In the Hand of Dante, ab heute gibt es den Film auf Netflix zu sehen. Was passiert, wenn eine der größten Pop-Ikonen der Welt plötzlich zum Spiegel der eigenen Biografie wird? In Brown Madonna nimmt die philippinische Choreografin Ia Torrado eine zufällige Verbindung zu Madonna als Ausgangspunkt für eine persönliche wie auch politische Performance mit dem Titel Brown Madonna. Jasmin Kröger hat das Stück in den Berliner Sophiensälen gesehen.
20 Minuten. So lange hat Ia Torrado gebraucht, um ihr Kostüm anzuziehen. Sie schreitet in einem Kleid auf die Bühne, das aussieht wie ein menschgewordener Jahrmarkt. Riesiger Reifrock, an dem Süßigkeiten und Plastikobst in grellen Farben hängen. Über der hellblonden Perücke trägt sie eine Krone. Sie lächelt und winkt wie eine philippinische Schönheitskönigin, verteilt ihre Requisiten nach und nach im Raum. Ihre Bühnenfigur ist für die Performerin Ia Torrado
eine Metapher dafür, wie lächerlich das alles ist. Es steckt so viel Arbeit darin, schön zu sein, seinen Wert zu beweisen, über die Runden zu kommen, zu unterhalten oder zu bewirten, einem Publikum zu dienen, Gastgeberin zu sein, auch wenn man gar keine Lust dazu hat.
Torrado verwebt in Brown Madonna die Erwartungen an die Service-Mitarbeiterin, die Schönheitskönigin, die Reinigungskraft, die Masseurin, die immer Lächelnde mit ihren ganz persönlichen Prägungen. Ihre Mutter verrät ihr früh, worauf es im Leben ankommt.
Yeah, you just have to always keep working hard.
Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ias Bühnenpersona schnauft genervt. Torrado selbst lebt in Manila, hat dort in ihren 20ern für große Tanzkompanien getanzt, bis sie merkt, sie will selbst Stücke auf die Bühne bringen.
Brown Madonna ist ein Stück, mit dem ich 2018 angefangen habe. Am Anfang war das eher ein Zufall, eine Art Scherz. Ich habe am selben Tag Geburtstag wie der Popstar Madonna. Das ist sozusagen mein Claim to Fame. Oh, der 16. August ist mein Geburtstag. Also ja, das hatte eher was Witziges.
Der US-amerikanische Einfluss auf den Philippinen sei enorm, erzählt Torrado. Popstars wie Madonna hätten dort Ikonenstatus, fast ein bisschen wie Mutter Maria. In Brown Madonna treffen diese beiden Frauenbilder aufeinander, die katholische Mutter Gottes und die globale Pop-Ikone. Eine Melange geprägt von über 350 Jahren spanisch-katholischer und 50 Jahren US-amerikanischer Kolonialisierung. Beides hat Spuren im Frauenbild der Philippinen hinterlassen, sagt Torrado, sei es die Aufhellungscreme oder der Fakt, dass es keine Möglichkeit der zivilen Scheidung gibt.
Ich würde also sagen, dass ich aufgrund dieser beiden Einflüsse auch in dem Werk Brown Madonna die Archetypen des göttlich-weiblichen, nämlich die Mutter Maria und die Pop-Ikone Madonna, queere und philippinisiere. Denn in meinem Kopf sind sie nicht nur Archetypen des göttlich-weiblichen, sie sind auch koloniale Exporte auf den Philippinen.
Das Stück hat sie in diversen KünstlerInnen-Residenzen weiterentwickelt. Dabei ist ein persönlicher Fokus auf das Thema Mutterschaft entstanden.
Und schließlich um meine eigene Erfahrung mit Mutterschaft heute. Sozusagen als Mutter der Daloy Dance Company auf den Philippinen.
Torrado gebiert auf der Bühne ihr Baby. Unter ihrem Reifrock kommt eine kleine Plastikpuppe mit Krönchen zum Vorschein. Nein, das ist nicht Baby Jesus, das ist Daloy. Die Brown Madonna, die Ia Torrado hier verkörpert, trägt den spitzen BH ihrer weißen Namensvetterin aus den 80ern. Ihre Brustwarzen leuchten dank kleiner Lämpchen, eine Disco-Kugel flutet den Raum mit buntem Licht. Sie kann der Pop-Ikone Madonna, dem kolonialen Export, etwas abgewinnen. Etwas, was sie für ihre eigene Brown Madonna produktiv macht.
Die Kunst der Neuerfindung. Ich würde sagen, die eigene Sexualität anzunehmen, die eigene Stimme zu behaupten, ehrgeizig zu sein und sich damit wohlzufühlen, ehrgeizig zu sein.
Im Finale laufen diese Ebenen ineinander. Marienstatue, Schönheitskönigin, Popstar, Mutter, Dienstleisterin, Playback-performende Dragfigur. Torrado rappt für die Befreiung der Unterdrückten. Gleichzeitig geht die Kollekte herum, rote Samtbeutel für ihr Baby Daloy, die Tanzkompanie. Was hier ernst gemeint ist und was Überzeichnung, bleibt absichtlich offen.
Ich möchte, dass sie denken, was zur Hölle? Was soll das denn? Damit habe ich nicht gerechnet.
Mothers, misfits, this dance is storm. Rewrite the rules, break the norm. Word.
In einer einstündigen Collage entsteht eine neue, schillernde Ikone, die zeigt, wie viel Arbeit in Selbstermächtigung steckt.
Und heute Abend gibt es noch eine Vorstellung am Theater Braunschweig im Rahmen des Theaterformen-Festivals von Brown Madonna. Jasmin Kröger hat uns das Stück vorgestellt.